Ich hoffe, dass ich heute nicht selber so viel zu sagen habe, wie das angekündigt ist, sondern dass das Wort Gottes was zu sagen hat zu uns. Und ich beginne mal. Auch noch übrigens liebe Grüße von der Bex. Die habe ich letzte Woche noch besucht in Spanien. Und ich habe gerade festgestellt, die Jana werde ich dann ab übermorgen sehen in Kanada. Also von daher, mein Leben besteht so ein bisschen aus Reisen und besuche immer wieder verschiedene Mitarbeiter und Missionare. Und heute freut es mich nochmal hier in der Glocke zu sein. Ich bin so frei und sage du, wenn das okay ist, ne? Gerne, schön. Auch aus Respekt natürlich auch vor unseren gereiften Geschwistern hier. Ein Personalgespräch, da sitzt der Personalleiter einer Bewerberin gegenüber und er fragt sie, junge Frau, was hat sie denn bewogen, sich auf diesen Job zu bewerben? Die Frau, das kam aus meiner inneren Leidenschaft heraus. Dann fragt der Personalleiter, ja, können Sie diese innere Leidenschaft etwas beschreiben? Dann sagt die Frau, naja, ich brenne sehr darauf, aufgepasst, meine Wohnung zu behalten und nicht zu verhungern. Was soll man nun hierzu sagen, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, liebe Missionsfreunde? Recht hat sie ja, die Bewerberin mit ihrer inneren Leidenschaft. Ich hätte als Personalleiter sicherlich eine andere Antwort erwartet, warum sie jetzt diesen Job haben will. Aber naja, so ist es mit dem inneren Brennen und den inneren Leidenschaften. Und da gibt es ja eine ganze Reihe von unterschiedlichen. Wenn wir dann die PowerPoint noch einblenden können, wäre das super. Es gibt unterschiedliche Leidenschaften, die wir haben. Also ganz menschliche, wie den Schlaf zum Beispiel. Ich hoffe, dass die Leidenschaft des Schlafes jetzt nicht während der Predigt kommt. Die Leidenschaft des Essens, die es ja auch gibt, die kommt dann in ein paar Minuten zum gemeinsamen Mittagessen. Es gibt ja innere Leidenschaften und äußere Leidenschaften. Die einen Leidenschaften sind sichtbarer und die anderen nicht so sichtbar. Also Fußballfans im Stadion, ich nenne jetzt ganz bewusst keine Mannschaft hier, sonst muss man sich gleich in irgendein Lager versetzen. Aber auch da gibt es gewisse Leidenschaften, ne, wo man hingeht und die Leidenschaft dann beim Jubeln und Schreien, die ist sehr, sehr offensichtlich. Und es gibt Leidenschaften, die das Gute fördern, die den anderen Menschen im Blick haben. Und das sind dann sehr, sehr gute Leidenschaften. Die wollen wir, die brauchen wir. Es gibt sinnstiftende Leidenschaften und eben auch lebenserfüllende Leidenschaften. Also meine Berufung ist eine große Leidenschaft für mich. Also ich zähle da keine Stunden. Das ist mir eigentlich, ich liebe es für Gott und Menschen unterwegs zu sein. Das liegt daran, dass es etwas Sinnerfüllendes ist. Also es ist kein Job, wo ich sage, wann kann ich 8 bis 5 irgendwo im Büro sitzen? Nein, sondern ich tue es sehr, sehr gerne. Aber neben den sinnstiftenden Leidenschaften gibt es auch die Leidenschaften, wo man sagen, ja, das sind egoistische Leidenschaften. Oder man könnte auch sagen, böse Leidenschaften, ungezügelte Leidenschaften. Also wenn wir den Leidenschaften Raum geben, uiuiui, dann wird es eher schwierig. Die leiten uns irre, die geben dem Bösen Raum. Und es gibt dann auch heutzutage auch die sogenannte Leidenschaftslosigkeit. So eine gewisse Indifferenz oder eine gewisse Gleichgültigkeit. Auch hier nochmal ein kleines Einblick. Damals ein Kommentar, den ich da bei der Fußball-WM gesehen habe. Ja, ich schaue ja die Fußball-WM schon an, aber ohne Leidenschaft. Was immer das dann auch bedeutet, wie man ohne Leidenschaft dann auch Fußball schauen kann und woran es liegt, das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber so einer menschlichen Gleichgültigkeit, dass mir, ich sag's mal salopp, alles wurscht ist, ist doch egal irgendwie, steht eine göttliche Leidenschaft gegenüber. Und diese göttliche Leidenschaft, die finden wir, wenn wir in die Bibel schauen, wenn wir Gottes Wort lesen. Die finden wir, wenn Gott uns in seinem Sohn Jesus Christus und in seinem Heiligen Geist uns begegnet, wenn wir ihn persönlich kennenlernen. Der Kirchenvater Augustin, der sagte mal, die Sehnsucht Gottes ist der lebendige Mensch. Ich sag's mal so, die Leidenschaft Gottes bist du. Also wenn Gott eine Leidenschaft hat, dann ist es der Mensch, den er geschaffen hat, nach seinem Ebenbild. Nach dem sehnt er sich, da ist eine große Leidenschaft da. Und diese Leidenschaft ist eine leidenschaftliche Liebe. Und da hat Gott keine Lieblinge und Leute, die er besonders mag, sondern seine Liebe, die gilt jedem und jeder. So wie wir heute auch da sitzen. Und wenn dich vielleicht mal der Gedanke überkommt, Mensch, hat mich gar keiner lieb, die ganze Welt ist gegen mich und alles ist so schlimm, dann denk dran, nein, Gott hat dich lieb. Seine Liebe, die ist unvergleichlich, diese Liebe, die ist auch nicht von dieser Welt. Die Liebe ist nicht in irgendeiner Weise konditioniert, wie das bei uns Menschen so ist. Ich habe dich lieb, weil du mir irgendwie was Gutes getan hast und so weiter und so fort. Diese Liebe, die ist grenzenlos, allumfassend und einfach wunderbar. Es ist ein göttliches Liebesfeuer, das brennt und die zeigt sich im Kreuz von Golgatha am intensivsten, am schönsten. Das ist der Ausdruck der leidenschaftlichen Liebe Gottes, dass er seinen Sohn hingibt. Und dieser Jesus nimmt alle menschlichen Leidenschaften, unser Herr, alle menschlichen Leiden auf sich, stirbt für uns und das sagt eben nur, ich bin für dich. Du gehörst zu mir, nichts und niemand soll mich von dir trennen. Also diese göttliche Leidenschaft, die ist da, die gilt und sie glüht, so möchte ich das mal sagen. Und dieses Feuer hat Jesus Christus seinen Jüngern weitergegeben, als er auf der Erde war. Und dann auch an die junge Gemeinde ging es weiter. Und diese göttliche Liebe ist immer ansteckend. Wir kennen das ja so mit irgendwelchen Viren und so, die ansteckend sind, da ist es ein Negativbeispiel. Aber die Liebe Gottes ist ansteckend und wo sie jemanden befällt, will die Liebe Gottes immer auch weitergehen. Und Mission, so wie wir es jetzt heute in den unterschiedlichsten Ausprägungen von verschiedenen Organisationen gehört und gesehen haben, ist letztlich immer, immer die Weitergabe der Liebe Gottes, dieser göttlichen Leidenschaft. Und diese Jesus-Leidenschaft, sie weckt auch ungeahnte Kräfte in uns. Es gibt uns ein Durchhaltevermögen, auch im Anbetracht dessen, wenn es schwierig wird, wenn Widerstände da sind, auch wenn es Zurückschlägen kommt. Meine Frage an diesem Morgen zum Einstieg der Predigt ist, wem oder was gilt denn deine Leidenschaft? Wem oder was gilt deine Leidenschaft? Was lässt dich gerne nachts vielleicht aufstehen und sagen, ja, dafür stehe ich gerne auf. Da investiere ich, da opfere ich meinen Schlaf. Oder da denke ich dran. Leidenschaften kriegt man raus, wenn man mal prüft, was ist der erste Gedanke am Morgen oder der letzte. Oder wenn man ins Bett geht. Da merkt man ganz schnell, wo die Leidenschaft hinzieht, wo die Gedanken kreisen. William Booth, er hat mal gesagt, es gibt Menschen, deren Leidenschaft die Kunst ist. Es gibt Menschen, deren Leidenschaft der Ruhm ist. Es gibt Menschen, deren Leidenschaft Gold ist. Meine Leidenschaft ist Seelen retten, so sagt es der William Booth. Von daher, ich mag Menschen, die on fire sind, die brennen sozusagen, die einen Drive haben, die einen Biss haben, die sagen, jawohl, auf geht's für den Herrn. Die eine Leidenschaft haben für Jesus und dass man ihn abspürt. Das ist so ein Feuer, das innen brennt und nach außen hin leuchtet. Und ich möchte euch in eine Geschichte mit hineinnehmen im Neuen Testament, wo uns Menschen vorgestellt werden, die eine Leidenschaft haben, eine Leidenschaft für Jesus. Und ich lese uns aus Apostelgeschichte 4, ab Vers 5 in Auszügen. Am nächsten Tag trat der Hohe Rat in Jerusalem zu einer Sitzung zusammen. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und begannen das Verhör. Sie wurden gefragt, mit welcher Kraft und in wessen Namen habt ihr denn den Gelähmten geheilt, wollten sie wissen. Vom Heiligen Geist erfüllt gab Petrus ihnen folgende Antwort. Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder, wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben, und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelitische Volk wissen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rats. Zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren. Aber sie hatten nichts in der Hand, um ihnen zu widersprechen. Denn der, der gelähmt gewesen war, stand bei den Aposteln und jedermann konnte sehen, dass er geheilt war. Dann werden uns die interne Beratung überliefert in der Apostelgeschichte und die Ratsmitglieder waren sich einig, den Jüngern muss ein Redeverbot erteilt werden. Ich sage salopp, ein Maulkorb angelegt werden. Es geht dann weiter in Vers 18. Nachdem sie die Apostel wieder hereingerufen hatten und das sagten sie ihnen mit allem Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen oder unter Berufung auf seinen Namen als Lehrer aufzutreten. Aber Petrus und Johannes erwiderten, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Die Ratsmitglieder drohten ihnen daraufhin noch einmal mit schwerwiegenden Konsequenzen und ließen sie dann gehen. Jesus mit Leidenschaft. In der Apostelgeschichte 4 lesen wir es, wir haben es schwarz auf weiß. Ich glaube, der Kontext ist klar, Johannes, die Jünger, Petrus, sie haben diesen Gelähmten geheilt. Ja, Gold und Silber haben wir nicht, aber was wir dir geben können, im Namen von Jesus, steh auf und dann ist das Wunder passiert. Und dann springt der, ne? Springt dieser Gelähmte umher, er lobt Gott, weil Gott Großes an ihm getan hat. Und das Ereignis nutzt Petrus für eine leidenschaftliche Predigt. Und die geht diesem Kapitel voraus und da spricht er natürlich eindeutig von Jesus. Er stellt Bezüge zum Alten Testament her, er will hier auch erklären, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und dann kommt die Zuspitzung. Das, was man heutzutage vielleicht gar nicht mehr so oft macht und dieses Wort gebraucht macht nicht mehr so oft so, das Stichwort Bekehrung. Hui. Also er ruft die Menschen auf, also Umkehr. Also wenn euch was hilft, ihr lieben Zuhörer, dann kehrt um. Kehrt euch zum lebendigen Gott. Wendet euch ab. Dass diese Botschaft nicht wohlwollend mit Applaus gehört wurde, ist nicht selbstverständlich, aber so war es. Das schmeckte der Führungsriege damals nicht. Es kommt zum Verhör, den ich gerade vorgelesen habe. Und ich möchte uns drei Konkretionen mitgeben, was es heißt, auch für uns heute leidenschaftlich für und mit Jesus unterwegs zu sein. Der erste Gedanke, leidenschaftlich unerschrocken für Jesus, weil sein Geist auch heute noch kraftvoll in uns wirkt. Was mir beim Lesen des Abschnitts sehr ins Auge gefallen ist, ist ein Wort. Und zwar jetzt nach der neuen Genfer Übersetzung wird es mit unerschrocken übersetzt. Also der Petrus, wie er dasteht, wie er spricht, unerschrocken. Also nicht irgendwie so wie ein Hund, der den Schwanz einzieht, ja, ich sage salopp, sondern unerschrocken, kühn könnte man sagen. Das Wort in der Ursprache heißt so viel wie auch freimütig, also mit Mut, mit einer Freiheit, frei heraus, ohne Umschweife. Ich weiß ja nicht, ich muss ganz ehrlich sein, also wenn ich manchmal auch, hier zu predigen, das ist für mich echt leicht. Da sind ja laute, liebe Leute da, die gerne zuhören. Manche lachen mich an, manche schauen vielleicht ein bisschen ernster, aber das vertrage ich gut. Aber jetzt da draußen, wo irgendwo im Supermarkt, in der Mall, da anzufangen von Jesus als dem Einzigen und dem Retter, da werde ich auch ein bisschen leiser. Da mache ich es auch nicht so kühn und so freimütig und da versuche ich das auch ein bisschen so einzubetten. Lieber nicht so direkt, lieber nicht so konfrontativ. Was denkt denn der andere? Also mir geht es so, ihr seid wahrscheinlich alle so unerschrocken, dass ihr das wahrscheinlich einfach so macht und könnt. Aber hier sehen wir einen unerschrockenen Mann, einen Jesus-Jünger, der hier irgendwie brennt voller Leidenschaft und der sehr viel Mut aufbringt. Ich habe mal gelesen, auch in einem Kommentar, es erforderte unglaublich viel Mut, hinauszugehen in der damaligen Zeit und das Evangelium zu predigen angesichts all der Angriffe, denen sie ausgesetzt waren. Das wurde über die Jünger gesagt. Es war eine nicht einfache Zeit und eben Petrus, er wagt es, er tut es. Es war gefährlich, von Jesus zu sprechen. Und ich frage mich, wo kommt denn das her? Lag es an Petrus, weil er so ein mutiger Kerle war? Ist es seine Charakterstärke, die wir hier sehen, also ich sag's mal so ein Großmaul, ne, der halt immer den Schnabel offen hat, dem es nie schwerfällt zu reden? Nein, wir wissen ja auch, das war auch der Petrus, der ganz klein wurde. Als ihn damals so jemand fragte, du bist doch auch mit Jesus unterwegs gewesen. Du hast doch ihm auch gefolgt. Und dreimal hat er ihn kläglich verraten, seinen Herrn, seinen Freund, seinen Meister. Das ist der gleiche Petrus. der einmal so klein sein kann und Jesus verachtet und sich nicht zu Jesus stellen kann, sich sogar verflucht, überhaupt diesen Jesus zu kennen. Und hier sehen wir ihn auf einmal, wie er dasteht, freimütig und kühn und unerschrocken. Ein Geheimnis sehe ich in Vers 8 hier. Dort heißt es, vom Heiligen Geist erfüllt. Gab Petrus ihnen folgende Antwort. Dieses vom Geist Gottes erfüllt sein. Und das hat was mit Pfingsten zu tun. Ich glaube, das ist das große Geschenk, das wir haben an Pfingsten, durch Pfingsten, dass Gottes Geist uns gegeben ist. Und dieser Geist ist echt auch ein befähigender Geist. Er ist der Tröster, definitiv. Er macht uns gewiss, dass wir zu seinen Kindern gehören, absolut auch. Aber dieser Geist hilft uns auch, hinzustehen und sprachfähig zu sein. Voll Geistes heißt in diesem Zusammenhang, dass der Geist Gottes eine unerschrockene Leidenschaft bewirkt und die Fähigkeit schenkt, die Intellekt und Bildung sogar übersteigen. Das waren ja einfache Fischermänner. Also keine großen intellektuellen Köpfe. Und Gott hat sie gebraucht und befähigt durch seinen Geist. Und das finde ich ermutigend. Und diesen Geist, der ist uns auch gegeben. Ein Geist nicht der Furcht, heißt es im 2. Timotheus, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Deswegen dürfen wir immer wieder auch diesen Geist ganz bewusst in unserem Leben Freiraum geben, Kraft geben, dass er sich durchsetzt und dass er uns Mut schenkt, hinzustehen. Mich hat sehr beeindruckt die Geschichte von Philipp Mickenbecker, wahrscheinlich bekannt, ne? Im Jahr 21 gestorben, the real life guys, der YouTube-Kanal, viele Millionen Followers, Abonnenten, wirklich sehr beeindruckend, wie dieser junge Mann in seiner Krebserkrankung, in diesen letzten Stunden und Wochen, Monaten seines Lebens, wirklich voller Mut und Kühnheit echt auch auf Jesus verweist. Es gibt ja mittlerweile auch einen Dokumentarfilm über ihn, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber die, die ihn gesehen haben, sagen, absolut beeindruckend, wie auch da jemand einfach und schlicht sagt, das ist mein Herr, das ist meine Hoffnung und ich lade uns ein, denn Mission beginnt immer auch da. Da muss man nicht groß ins große, weite Welt hinaus, sondern eben sich zu dem zu stellen, der alles gegeben hat für einen und auf ihn zu verweisen. Das machen übrigens unsere Missionare in Spanien oder vielmehr sogar diese gegründete Spanien, die ich letzten Sonntag noch besucht habe, dort in Marbella in Andalusien. Die erleben gerade auch so eine große Migrationswelle und viele Marokkaner und überall kommen sie her und sie bieten als Gemeinde dreimal in der Woche so eine Essensverteilung an. Und die nutzen das wirklich ganz knallhart und sagen, okay, also wenn du hier was zu essen willst, gibt es auch was aufs Ohr. Also dann gibt es das Evangelium, jetzt nicht so als Keule, sondern wir sagen dir auch, warum wir dir helfen. Wir sagen dir auch, warum wir Essen geben, weil Jesus uns versorgt, er ist der Herr und jetzt. Und das ist beeindruckend, was Gott da aktuell tut und was er macht. Auf Jesus zu verweisen, so schlicht und so kühn. Und ich kann mich nur erinnern, als ich auch in solchen Veranstaltungen, als ein kleiner Junge drin saß, so frisch im Glauben, so, ich habe ja auch ein frommes Elternhaus, ich komme vom Liebenzeller Gemeinschaftsverband so ein bisschen, und da steht so ein älterer Bruder da, ein Mechaniker, Hände so groß wie Klodeckel, also richtig, richtig erprotzt von Mann. Und er ist kein großer Redner gewesen. Und da ist ihm recht sichtlich schwer gefallen, hier vorne zu stehen und ein Zeugnis zu geben. Und da erzählt er, wie er in seiner Autofirma versucht, zu seinem Glauben zu stehen. Und er sagt, ich kann eigentlich nicht mit den Leuten so groß reden. Das fällt mir so schwer, ich kann nicht erklären, wer Jesus ist. Aber dann hat er gesagt, was ich mache ist, wenn Pause ist, dann packe ich mein Pausenbrot aus. Aber dann zeige ich ihm, dass ich bete. Und dann falte ich halt meine Hände, sichtbar. Ich bete nicht laut, aber ich zeige einfach auch, dass ich dankbar bin für das Essen. Und das ist mein Beitrag, wie ich auch sage, ich stehe in Verbindung mit dem lebendigen Gott. Und ich muss damals sagen, das hat mich tief beeindruckt. An den Mann denke ich heute noch, weil er so alltagstauglich irgendwie zum Ausdruck bringt, was es heißt, ich gehöre zu Jesus. Und wenn ich Essen esse, dann danke ich ihm dafür. Und das sollten doch auch meine Nachbarn, Kollegen, Mitstudenten, egal wer es ist, mitkriegen. Also bitte keine falsche Scheu, liebe Geschwister im Herrn. Wir brauchen viel mehr Mut, meines Erachtens, einfach und schlicht zu unserem Glauben zu stehen. Und wenn ich mit Muslime rede und spreche, dann sagen sie immer, Mann, ihr Christenmensch, ihr versteckt euch, warum? Ihr entschuldigt euch ja schon fast, dass ihr überhaupt die Bibel in die Hand nimmt und dass ihr sie lest. Steht doch einfach auch zu eurem Glauben. Das macht uns Mut. Wir brauchen neue Leidenschaft für Jesus, Unerschrockenheit für den Glauben. Und das schenkt uns Gottes Geist, dafür dürfen wir bitten. Ein zweiter Gedanke. Leidenschaftlich klar für Jesus, weil wir nur durch ihn gerettet werden. Die Leidenschaft von Petrus, Johannes, den ersten Jüngern damals, den Followern sozusagen, bestand ja auch in der Klarheit ihrer Botschaft. Also das war nicht so, es gibt Kulturen, also da, wenn ich manchmal in diesen Sitzungen dabei bin, in Afrika zum Beispiel oder da, wo wir gearbeitet haben, meine Frau und ich in Papua-Neuguinea, also da sagt man, man rennt immer um den Busch herum, also running around the bush. Das heißt so viel, man kreist wie ein Geier um eine Botschaft, um irgendwann mal so ganz versteckt irgendwie jemandem was zu sagen. Ja, kennt ihr das? Es gibt manche Menschen, die reden so indirekt. Ja, das fällt ihnen ganz schwer. Aber hier diese Botschaft, klarer und direkter kann sie nicht sein, die Petrus und Johannes hier auf den Punkt bringen. Es geht da um den Kern, die Mitte, das Zentrum des Glaubens. Also nicht um irgendwelche Randfragen. Und in Gemeinden wird ja viel diskutiert aktuell, ne? Immer wieder. Ne? Ich bringe jetzt keine Beispiele. Aber manchmal sind es oft Randthemen, über die wir gerne diskutieren. Gottesdienstzeiten, Liedgut und so weiter. Das ist alles schön, gut und richtig. Darf das Lied Englisch sein oder muss es Deutsch sein? Also es sind alles wichtige Diskussionen. Aber es sind nicht die Fragen der Mitte. Die Fragen der Mitte sind immer die Frage, wenn es um Jesus Christus geht. Es geht um sein Evangelium und um diese klare Botschaft, die hier der Petrus zum Ausdruck bringt. Ich lese die Luther-Übersetzung nochmal. Und in keinem anderen ist es Heil oder ist Rettung. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir selig werden, durch den wir gerettet werden, durch den wir einen Shalom kriegen, den Frieden Gottes, eine Ewigkeitsperspektive, da steckt so viel drin. Und das war gewagt und das war absolut anstößig. Weil man muss wissen, die damalige Zeit und Welt, die war genauso pluralistisch, wie das heute der Fall ist. Wir sagen ja oft, oh, pluralistische Welt, man darf ja gar keinen Wahrheitsanspruch mehr haben, weil jeder hat ja Recht. Der hat Recht, du hast Recht und ich habe auch irgendwie Recht. Aber diese Botschaft ist in einen Kontext hineingesprochen worden, die auch extrem pluralistisch war. Und wer heute so einen Anspruch an den Tag legt, der wird ja nicht selten als ein Fanatiker abgestempelt. Oder ich gebrauche das andere Wort, der wäre ganz schön fundamentalistisch. Ne? Wer so knallhart, so klar auf Jesus verweist, auf diesen Kern, auf diese Botschaft, der wird schnell abgestempelt und ich vermute mal, das wird in der Zukunft noch viel schärfer werden, auch für uns. Und wir sind herausgefordert, stellen wir uns dazu, haben wir den Mut? Versteht mich bitte richtig, es geht hier nicht mit der Holzhammer-Methode. Man muss nicht so sagen, also jetzt glaub und weh dem und dann geht's in die... Nein, das ist immer auch Liebe, Respekt und Achtung, die wir entgegenbringen. Aber wir brauchen die Mitte. Und die Mitte ist Jesus Christus und nur er ist es, der uns mitnimmt in den Himmel, der uns retten kann für eine ganze Ewigkeit. Und dafür brauchen wir neue Leidenschaft. Für diese Einzigartigkeit des Glaubens hinzustehen und davon zu sprechen, sich nicht einzuschüchtern und auch die Jesusbotschaft nicht zu verwässern. Ich habe von einem Pfarrer ein Zitat gelesen aus dem Jahr 2017 und der hat Folgendes gesagt und das fand ich dann doch sehr, sehr beachtlich. Und zwar war das im Reformationsjahr 2017, sagt ein Pfarrer über seine eigene Kirche. Der Protestantismus betreibt religiöse Empfängnisverhütung. Warum? Er geht fehl in der Annahme, man könne die christliche Botschaft ins Unverbindliche übersetzen, sodass es weder der Hingabe des Gottessohns am Kreuz noch der eigenen Hingabe im Glauben bedarf. Die Folge ist eine kirchliche Selbstsäkularisierung. Das ist starker Tobak, wenn man das so sagt. Versteht das bitte jetzt nicht als eine Kirchenkritik. Ich bin auch Teil der Landeskirche und die Liebenzeller Mission ist das auch. Aber wenn Jesus Christus nicht mehr die Mitte ist und wenn er nicht mehr der ist, der rettet und der stellvertretend für uns am Kreuz gestorben ist, wenn er nicht mehr der ist, der Wunder getan hat und sie auch heute noch tun kann und wenn er nicht mehr der ist, an den wir glauben, so wie er uns in der Bibel und Schrift übersagt ist, dann betreiben wir geistliche Empfängnisverhütung. Dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn ein demontierter Jesus sich nicht mehr entfalten kann und sein Leben weitergeben kann. Wir sind herausgefordert, denn Jesus, er ist und bleibt der Lebensretter, der Vergebungsheld, der Angstbefreier, der Friedefürst, Sinngeber und die Kraftquelle. Und das können wir nur sagen, wenn wir uns zum Wort Gottes stellen, wenn es die Mitte ist, die Grundlage unseres Lebens. Ein letzter Gedanke noch, leidenschaftlich gehorsam gegenüber Jesus, weil wir weitersagen, was wir gesehen und gehört haben. Im Text heißt es, Petrus und Johannes, sie erwiderten dieser Elite und sie sagten, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm.
Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Das Wort unmöglich finde ich bezeichnend. Es ist unmöglich, dass wir nicht von dem reden, was wir gesehen und gehört haben. Unser kleiner Sohn war gerade da, 5 Jahre alt. Wir waren mal neulich in einem Tierpark mit ihm. Und unser Sohn lehrt mir so manche geistliche Wahrheiten. Abends, wenn du ins Bett gehst, wovon spricht er? Ganz schlicht und einfach, wenn er durch einen Tiergang gestolpert ist, er redet von Tieren, logisch. Am nächsten Tag auch gleich. Also wenn sein Herz von was voll ist, dann geht der Mund über. Das ist so eine absolut geistliche Wahrheit. Und bei den Jüngern ist es genauso. Sie können von nicht schweigen. Sie können ihren Schnabel nicht halten, von dem zu reden, was sie gehört und gesehen haben. Diese Jünger, sie sind Augenzeugen, sie sind Wahrheitszeugen, sie sind Tatsachenzeugen. Die haben das erlebt, die haben das gesehen und deswegen können sie nicht anders als leidenschaftlich von Jesus reden. Und deswegen sind sie mit ihrem Gewissen auch an Gott gebunden, an seinen Willen, weil er die oberste Autorität für ihr Leben ist. Jesus' Leidenschaft kommt da immer auch zum Ausdruck und zeigt sich auch daran, wie hörbereit wir sind und wie wir Gottes Worten gegenüberstehen. Wir sind eingeladen, von Jesus zu reden, jetzt nicht, weil wir müssen. Wenn das ankommt heute Morgen, dann ist völlig falsch. Es geht nicht darum, jetzt angepeitscht zu werden, um endlich raus, sondern diese Leidenschaft, die sich durch Gottes Geist geweckt wird in uns und die sich selbst an Jesus Christus entzündet, wenn wir auf ihn schauen, weil sich sein liebesvoller Feuer auf uns überträgt. Und dann sind wir Menschen, die etwas zu erzählen haben, die etwas weiterzugeben haben. In Englisch sagt man, you have a story to tell. Du hast etwas weiterzugeben. Die damaligen Jünger, sie redeten von Jesus. Weil Gott der ist, der allen Menschen helfen möchte. Und er will, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich schließe mit einem kleinen Gebet und kurzen Gebet, das uns in das hineinnimmt, worum es eigentlich geht. Zünde an dein Feuer, Herr im Herzen mir. Hell möge es brennen, lieber Heiland dir. Amen.